herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 53. Wir sind wieder in den Theorien der sozialen Arbeit. Ich bin heute alleine, aber das wird uns nicht davon abhalten, hier ein weiteres Thema zu bearbeiten, denn heute geht es um die kritische soziale Arbeit. Wo geht's lang? Wir haben erstmal den Ausgangspunkt. Dann haben wir bei zweitens die kritische soziale Arbeit als Diskursform. Was bedeutet das? Dann drittens der AKS, also der Arbeitskreis kritische soziale Arbeit. Punkt 4, die Traditionslinien. Und Punkt 5, noch ganz kurz, den Praxisbezug. Genau, da gehen wir heute lang. Das ist wieder an den Folien orientiert, die wir in den Vorlesungen hatten. Und ich habe noch ein bisschen selber dazu recherchiert, vor allen Dingen über den AKS und noch ein bisschen mehr über Paulo Freire und die Frankfurter Schule und so. Das werden wir dann noch sehen. Genau, da kommen wir später hin. Erstmal fangen wir ganz am Anfang an, nämlich bei dem Ausgangspunkt. Hierzu ein Zitat von Ronald Lutz. Soziale Arbeit stellt die eigentlichen Ursachen individueller Krisen kaum noch in den Fokus. Insofern setzt sie auch nicht politisch an, sondern nahezu ausschließlich individuell und folgt darin dem Singularitätspostulat der individualisierten Moderne und entwirft eine zunehmend unpolitische Praxis. Darüber haben wir uns auch schon oft unterhalten. Das ist ein relativ einfach zu verstehendes Zitat, finde ich. Also es geht halt mal wieder darum, dass halt die wirklichen Ursachen dafür, dass Menschen überhaupt zu KlientInnen oder AdressatInnen von sozialer Arbeit werden müssen, dass die ja teilweise nicht mal gesehen, aber schon gar nicht bearbeitet werden. Also es geht hier wirklich darum, irgendwie diese Gesellschaft zu kritisieren und die Struktur der Gesellschaft, die halt diese ganzen Ungleichheiten vereint, wodurch dann halt Menschen in zum Beispiel kritische Lebenslagen geraten. Ja, das ist schon der Ausgangspunkt. Ja, darum geht's. Und so kommen wir direkt zu Punkt 2. Kritische soziale Arbeit als Diskursform. Dazu habe ich ein ziemlich langes Zitat. Könnt ihr auch alle nachlesen. Das ist nämlich das Selbstverständnis vom AKS Dresden. Also der AKS, der Arbeitskreis kritische soziale Arbeit, hat ganz viele Regionalgruppen und Dresden hat auch eine. Und da heißt es: In einer Zeit, in welcher der ordnungspolitische Arm des Staates besonders hart eingreift, die Ökonomie vor allem im Vordergrund steht und der Neoliberalismus eine fast weltweite Hegemonie erlangt hat, wird die soziale Arbeit eingeklemmt in die Widersprüche der Gesellschaft und ihrer eigenen Profession. Gesellschaftsverändernde Ansprüche geraten ins Abseits. In vorauseilendem Gehorsam ordnen sich die SozialarbeiterInnen monetären und technokratischen Formalzwängen unter. Mit dem feinen Anzug des Qualitätsmanagements gekleidet, betritt Homo Oeconomicus die Bühne. In prekären Beschäftigungsverhältnissen ohne Status in Zusammenarbeit mit anderen Professionen stehen SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen mit dem Rücken zur Wand. Die Situation in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden zeichnet kein unmittelbar anderes Bild. Es wird diskutiert, ob wir Jugendliche in ein geschlossenes Heim verlegen sollen, um den Haushaltsposten zu verkleinern. Fachliche Prämissen, gar der Hintergrund oder gar das Schicksal der jungen Menschen spielen dabei keine Rolle. Genau. Das ist das Selbstverständnis vom AK Kritische Soziale Arbeit Dresden. Nochmal die Punkte rausgegriffen, war ja doch ein bisschen mehr. Also es geht um die harte Ordnungspolitik, die Ökonomie und der Neoliberalismus, der in diesem Semester auf jeden Fall Programm ist, zu kritisieren. Und die Widersprüche, die sich dadurch zwischen Gesellschaft und Profession soziale Arbeit auftun. Die soziale Arbeit ordnet sich hier dieser Ökonomie und diesem Neoliberalismus größtenteils unter, ist zumindest hier der Vorwurf. Und die Fachlichkeit und das Wohl der Menschen spielen keine Rolle mehr, denn es geht nur noch um die ökonomischen, um den ökonomischen Bezug. Ja, soweit der Vorwurf, soweit das Problem. Dann gucken wir uns erstmal an, wer ist überhaupt dieser AKS, also dieser Arbeitskreis. Da sind wir jetzt bei drittens, also der Arbeitskreis kritische soziale Arbeit. Ja, da habe ich auch einfach auf der Homepage vom AKS das alles als Zitat einfach mal hier gecopy-pastet. und werde versuchen, euch das jetzt mal so ein bisschen zu präsentieren. Also erstmal gibt es vier zentrale Sachverhalte. Der erste bezieht sich auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Also die Globalisierung, der schon oft erwähnte Neoliberalismus, die zunehmenden Ungleichheiten, sowas eben. Der zweite Sachverhalt ist der Zustand der sozialen Arbeit in Theorie und vor allem in Praxis und Ausbildung. Also Zustand, gut, müsste man sich jetzt wahrscheinlich tiefer einarbeiten in das Feld, was damit genau gemeint ist, aber ich denke, es wird auch recht klar. Also halt dieser Zustand, dass halt von oben delegiert wird, zum Beispiel, was der Gegenstand der sozialen Arbeit ist, dass es halt an Ökonomie festgemacht wird und nicht an sozialpädagogischen Standards und so weiter. Drittens, die Unzufriedenheit von Praktikern und Praktikerinnen, Studentinnen und Studenten mit Entwicklungstendenzen sozialer Arbeit sowie viertens, verstreuten Aktivitäten einer Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen an Fachhochschulen und Universitäten sowie in diversen Arbeitsfeldern sozialer Arbeit. Also erst nochmal zu dritten, die Unzufriedenheit. Haben wir auch schon viel thematisiert. Die Bedingungen sozialarbeiterischer und sozialpädagogischer Praxis sind halt einfach nicht die besten. Man erfährt wenig Wertschätzung, vor allem in Sachsen, auch kein besonders gutes Entgelt. Und die verstreuten Aktivitäten ist halt so diese Aufsplitterung und so, dass halt alle irgendwie so ihr eigenes Süppchen kochen und da irgendwie gar kein gemeinsamer Zusammenhalt oder gemeinsame Forderung oder irgendwas steht, dass sich daran auch bald was ändern könnte. Genau, dann heißt es weiter. Uns eint weder Ideologie noch ein Konsens in Theorie, sondern das Bemühen um Formulierung und Realisierung von Perspektiven kritischer sozialer Arbeit. Einer sozialen Arbeit, die. Und dann kommt jetzt eine ganze Reihe von Punkten. Also was die soziale Arbeit beinhalten soll, die der AKS gern realisieren möchte oder auch einfach teilweise realisiert. Die sich ihren eigenen oder ihren Gegenstand, ihren Objektbereich, also das, womit sie zu tun hat und ihre Funktionen bzw. Aufgaben nicht von außen vorgeben lässt, sondern diese eigenständig benennt, um sich in der Ausgestaltung der sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Praxen auch tatsächlich darauf zu beziehen. Soziale Arbeit, die in einer kritisch-reflexiven Grundlage über strukturelle Zusammenhänge und Folgen, bezogen beispielsweise auf soziale Ungleichheit und Prozesse sozialer Ausschließung und Ausgrenzung, aufklärt und auf das eigene Selbstverständnis und die angetragenen Erwartungen von Politik und Gesellschaft bezieht. Na, hier sehen wir schon, also diese reflexive Grundhaltung ist hier das Wichtige, dass halt auch die Ursachen einfach wieder gesehen werden, zum Beispiel diese Ungleichheiten, vor allem die soziale Ungleichheit, die halt die Menschen in die kritischen Lebenssituationen treibt. Soziale Arbeit, die Verfestigung und Legitimation von sozialer Ungleichheit deutlich macht und gesellschaftliche Interessenskonflikten und Machtunterschiede aufdecken sowie grundsätzlich Macht- und Herrschaftsstrukturen analysiert und kritisiert. Hierzu fällt mir aus der Staub-Bernasconi-Folge direkt das Zitat ein von Staub-Bernasconi. Ich weiß nicht mehr, ob es wortwörtlich so war, aber sie hat gesagt, wer keine Macht analysieren kann, sollte nicht soziale Arbeit studieren. Ja, würde ich einfach mal so stehen lassen. Nächster Punkt, soziale Arbeit, die sich von den Zumutungen ordnungspolitischer Problemlösung distanziert, beziehungsweise sich der Einbeziehung in die Bearbeitung von Devianz, wird es glaube ich ausgesprochen, heißt einfach so abweichendes Verhalten, und Kriminalität widersetzt. Also es geht nicht darum, die Menschen möglichst in die durchschnittliche Gesellschaft einzufügen und dass sie sich da einfach an die Normen und Gesetze halten, sondern es geht halt um viel, viel mehr. Oder vielleicht gar nicht mal um das, sondern um anderes. Soziale Arbeit, die sich über die Thematisierung und politisierende Bearbeitung von sozialer Ungleichheit, Unterdrückung, Diskriminierung, sozialer Ausschließung und Ausgrenzung zu begründen versucht. Soziale Arbeit, die Diskurse als herrschaftslegitimierende Techniken der Wirklichkeitsproduktion und somit von gesellschaftlichen Ordnungen erkennt und diese analysiert. Also Diskurse als herrschaftslegitimierende Techniken, da kommen wir dann später auch nochmal dazu, wie halt so die Benennung und auch innerhalb der Sprache einfach da die Macht und die Herrschaft sichtbar wird. Soziale Arbeit, die orientiert an den Prinzipien der Aufklärung und Emanzipation versucht, Bildungsprozesse in Richtung auf eine selbstbewusstere, selbstbestimmtere und autonomere Lebenspraxis der den AdressatInnen zu ermöglichen. Und zum Schluss soziale Arbeit, die ihre Theorie und Praxis, ihre Reflexion und Kritik immer wieder der Reflexion und Kritik unterzieht, ebenso die Kriterien, die der Reflexion und Kritik zugrunde liegen. Also es geht nicht nur darum, immer wieder zu kritisieren, was machen wir hier eigentlich, was ist unser Selbstverständnis in Theorie und Praxis, sondern auch wie wir das kritisieren, auch das immer wieder zu hinterfragen, weil ja oft so diese festgefahrenen Mechanismen auch dann so blinde Flecken zulassen, wo man dann vielleicht gar nicht mehr sieht, dass die eine oder andere Praxis vielleicht gar nicht so wirkungsvoll ist. Ja, war eine ganze Menge, aber alles nicht so schwer zu verstehen, finde ich. Und ja, wie gesagt, könnt ihr auch ja alle nochmal nachlesen, entweder hier im Skript, bei den Zusammenfassungen auf dem Discord oder halt auf kritischesozialearbeit.de. Somit kommen wir zu viertens, zu den Traditionslinien. Und da gucken wir uns vor allen Dingen zwei an. Die hier mal nach Personen sortiert sind. Und die erste Person, um die es geht, hatten wir auch schon öfter, ist Jane Addams. Na, nochmal zu den Daten, 1860 bis 1935. Nochmal kurz, wer war Jane Addams? Die US-amerikanische Sozialreformerin, wesentliche Pionierin der sozialen Arbeit und die Mitbegründerin des Hull Houses in Chicago. Da haben wir auch schon viel drüber geredet. Natürlich Frauenrechtlerin, auch Pazifistin und aufgrund ihres politischen Engagements erhielt sie 1931 den Friedensnobelpreis, also auch Friedensnobelpreisträgerin. Ja, sie war ja in der Settlement-Bewegung oder hat die begründet. Und diese Bewegung war der Versuch eines Brückenschlags zwischen den Klassen einer Gesellschaft. Also es ging ja viel darum, dass sich Menschen aus verschiedenen Klassen begegnen, zum Beispiel in diesem Hull House. Addams erkannte bereits Ende des 19. Jahrhunderts, dass soziale Probleme immer in einen gesellschaftlichen Kontext eingebettet sind. Also dass die halt nicht irgendwie persönlich verschuldet sind oder nicht zwangsläufig. Theorie und Praxis sozialer Arbeit müssen daher diesen Kontakt, der in engerem und weiterem politischen Sinn als sozialer Raum beschrieben werden kann, immer mit einbeziehen. Und jetzt kommt ein Zitat von Addams. Ich differenziere drei wesentliche Dimensionen von Motiven zur Entwicklung der Settlement-Bewegung. Die erste betrifft den Wunsch, den gesamten sozialen Organismus zu demokratisieren und Demokratie über ihren politischen Ausdruck hinaus auszuweiten. Die zweite ist der Impuls, Menschen in Gemeinschaft miteinander zu verbinden und so viel wie möglich von sozialer Energie und Kultur zu denen zu bringen, die wenig davon haben. Die dritte entspringt einer gewissen Renaissance des Christentums, einer Bewegung in Richtung seiner frühen humanitären Aspekte. Also die drei Dimensionen: Wunsch, den gesamten sozialen Organismus zu demokratisieren, den Impuls, Menschen in Gemeinschaft miteinander zu verbinden und diese Renaissance des Christentums, also ein Wiederbesinnen auf die humanitären Aspekte. Genau, das ist die eine Traditionslinie. Die war jetzt ein bisschen einfacher und jetzt wird es ein bisschen, naja, schon ein bisschen hochschwelliger, denn Paulo Freire ist jetzt dran, 1921 bis 1997 gelebt. Und der war brasilianischer Pädagoge, also ganz woanders verortet. Der Begründer einer dialogorientierten und befreienden Pädagogik, ausgehend von einer Anthropologie der Hoffnung. Ja, da habe ich mich jetzt nicht irgendwie noch krass eingelesen. Also Anthropologie der Hoffnung wüsste ich jetzt nicht, was explizit damit gemeint ist. Ich könnte jetzt spekulieren, aber würde ich mal lassen und euch dann lieber selber der Recherche überlassen, wenn euch das interessiert. Er entwickelte eine Alphabetisierungskampagne in Brasilien in den 60ern und die war extrem erfolgreich. Also die Sprache ist dann nochmal ein bisschen anders. Man kann wohl jedes Wort irgendwie immer in so zwei Silben oder so trennen und das dann, ja, da hat er auf jeden Fall so ein System geschaffen, wo er so auch in die Dörfer einfach gereist ist und da erst mit den Dorfoberhäuptern gesprochen hat, ob das okay ist, ob das cool ist, wenn er das da macht. Und dann hat er da halt so seine Kampagne gestartet. Und ein ausschlaggebender Punkt war, dass AnalphabetInnen in Brasilien zu der Zeit nicht wahlberechtigt waren. Und somit hatte er da auch politischen Grund, also einfach diesen Partizipationswillen oder einfach diese, ja, das Ermöglichen der Partizipation für die Menschen, dass ihm das halt wichtig war und dass er das halt sehr effektiv über diese Alphabetisierungskampagne geschafft hat. Dann ein Zitat von ihm, von freia.org. Und zwar hat er gesagt: Washing one's hands of the conflict between the powerful and the powerless means to side with the powerful, not to be neutral. Oder neutral? Ja, neutral. Weiß es nicht, wie es ausgesprochen wird. Also nochmal in der Übersetzung so vergleichend. Also nichts tun bedeutet eigentlich immer, den Mächtigen in die Hände zu spielen und nicht sich irgendwie rauszuhalten und neutral zu sein. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Tendenz in unserer Gesellschaft, dass viele Menschen sich denken, oh nö, da mische ich mich nicht ein, nö, das geht mich nichts an und ich bin da ganz neutral, ich habe da entweder keine Meinung oder neutrale Meinung oder was. Und ja, das kritisiert ja halt Freya, dass das so an sich eigentlich gar nicht geht, dass man seine Hände in Unschuld waschen will und sich deswegen nicht positioniert, weil dass, wenn man sich nicht einmischt, bedeutet das ja immer, dass die Zustände, so wie sie sind, aufrechterhalten werden. Und wenn das halt ungerechte Zustände sind, dann trägt man dazu bei, dass sie aufrechterhalten werden, wenn man nichts dagegen tut. Soweit zur Logik. Zur Pädagogik der Unterdrückten, die von ihm ja, aufgestellt worden ist. Genau, die gucken wir uns jetzt mal an, die Pädagogik der Unterdrückten. Der Mensch kann sich nur in einem bewusstseinsbildenden Dialog über seine Wirklichkeit selbstbestimmt entfalten. Also der Mensch muss halt fähig sein, erstmal einen Dialog zu führen, auch über die Wirklichkeit. Im echten Dialog können die Beteiligten die Welt in einem Akt der Schöpfung benennen. Und im Gegensatz dazu steht die Bankiersmethode, eine sehr bekannte Methode, die er aufgestellt hat, die dazu dient, Wissen in andere einzulagern. Also er bezeichnet das so, dass diese Bankiersmethode die Methode der Schulen und so weiter ist, die halt einfach Wissen einlagern und dann so wieder abfragen, dieses Bulimie-Lernen, was wir alle kennen. Genau, und Freya geht es hier aber um einen Dialog, der halt wirklich dazu bringt, dass man die Wirklichkeit begreift und sie auch benennt, vor allem. Da sind wir wieder bei dem Machtbegriff von vorhin, wie die Benennung und Sprache da wichtig ist. Und dazu auch nochmal ein Zitat von Freya. Ist ein bisschen schwieriger, aber jetzt, da wir wissen, da wir das schon wissen, wie das jetzt gemeint ist mit dem Dialog und mit dem Akt der Schöpfung, ist es vielleicht jetzt ein bisschen einfacher zu verstehen. Dialog ist die Begegnung zwischen Menschen, vermittelt durch die Welt, um die Welt zu benennen. Die Herrschaft, die der Dialog impliziert, ist die Beherrschung der Welt durch die im Dialog Befindlichen. Er ist die Eroberung der Welt um der Befreiung der Menschen willen. Ja, also es geht vor allen Dingen hier darum, die Herrschaft, die der Dialog impliziert, ist die Beherrschung der Welt durch die im Dialog Befindlichen. Also die, die sich im Dialog befinden, die definieren letztendlich die Welt. Die Wirklichkeit, die Normen, die Wahrheit, wenn man so will. Und ja, genau, deswegen war ihm auch diese Alphabetisierungskampagne so wichtig, dass halt allen Menschen irgendwie die Werkzeuge mitgegeben werden, sich an diesem Dialog zu beteiligen. Genau, aber das hat er sich nicht alles einfach so gedacht. Also er ist nicht auf alles von vornherein selber gekommen, sondern auch bei ihm gab es Theoriebezüge. Und das sind vor allen Dingen zwei Stück, die wir uns auch nochmal genauer angucken. Das ist zum ersten die kritische Theorie. Also da fallen so Namen wie Max Horkheimer 1895 bis 1937 oder auch Theodor W. Adorno, das sollte vermutlich mehreren Menschen ein Begriff sein, 1903 bis 1969 hat der gelebt. Und ja, genau, die kritische Theorie. Was ist das überhaupt? Die traditionelle Theorie in Nachfolge von Descartes definiert vermeintlich objektive Sachverhalte, also dieser Positivismus, ignoriert dabei aber das dialektische Gewordensein dieser Sachverhalte. Dadurch wird sie affirmativ zum gegebenen gesellschaftlichen Zustand. Es geht also auch darum, sowas zu kritisieren wie, wer schreibt eigentlich Geschichte? Ja, Sieger schreiben Geschichte. Und auch wie das, ja, dieses dialektische Gewordensein von Sachverhalten, also wie haben sich die Sachen überhaupt entwickelt? Also neu die Geschichte heranziehen, um zu begreifen, wie die Sachen überhaupt entstanden sind, um dann auch die Ursachen dieser Probleme vernünftig angehen zu können. Ein Beispiel. Im Sinne einer vermeintlichen Objektivität der Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit könnte angenommen werden, alle Tellerwäscher können Millionäre werden. Dabei wird aber übersehen, dass das nur einzelnen Tellerwäschern durch Ausgrenzung der anderen möglich ist. Wenn der ökonomische Hintergrund des ideellen Anspruchs nicht kritisch berücksichtigt wird, festigt das Ideal paradoxerweise die Struktur, die es eigentlich in Frage stellen soll. Also sowas wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bedeutet ja halt, ne, dass diese Freiheit irgendwie da ist. Wir hatten es bei der Staub-Bernasconi-Folge schon, will ich jetzt nicht nochmal so weit ausholen, aber es ist ja auch ein bestimmtes Ziel damit verbunden, das so zu formulieren. Und es ist bestimmt nicht das Ziel, einigen zu ermöglichen, aufzusteigen, während sie andere ausgrenzen. Und aber genau das ist ja die Tendenz, die passiert, wenn man jetzt auf so einen neoliberalen Satz geht, wie alle Tellerwäscher können Millionäre werden. Es geht nämlich nicht für alle, weil ja die, die aufsteigen, immer die brauchen, die nicht aufsteigen. Also ist das in sich schon unlogisch. Und genau sowas muss man sich halt angucken nach der kritischen Theorie, wie diese Sachen überhaupt entstanden sind. Ein Zitat von Holzer. Kritik ist demnach mehr als lediglich Schlechtes zu identifizieren. Es geht im Besonderen darum, die Ursachen des Schlechten herauszuarbeiten. Denn nur so lassen sich Verhältnisse in ihrer Ganzheit so weit begreifen, dass Überwindung und Veränderung möglich werden kann. Kritisiert wird nicht die schlechte Realität, sondern die Vorstellung mit Überzeugung, welche sie ermöglicht. Vorstellung und Überzeugung, welche sie ermöglicht. Mit dem Ziel der Korrektur des Falschen und Schlechten. Also ich fange nochmal an mit dem Satz, das war jetzt ein bisschen auseinandergerissen. Also kritisiert wird nicht die schlechte Realität, sondern die Vorstellung und Überzeugung, welche sie ermöglicht, mit dem Ziel der Korrektur des Falschen und Schlechten. Insofern ist Kritik in dem hier vertretenen Verständnis radikal, muss radikal sein, da sie sich nicht an der Oberfläche von Phänomenen bewegt, sondern nach der Wurzel sucht und Veränderung in erster Linie in einer Veränderung dieser Wurzel als möglich erachtet. Ja, also das, was ich vorhin schon mal erklärt habe, dass man zu den Wurzeln kommt und sich deswegen überhaupt angucken muss, okay, wie ist es zu diesem in Anführungszeichen Schlechten gekommen? Dazu erstmal eine Empfehlung, und zwar die Soziopod-Folge Nummer 20, die heißt Frankfurter Schule, die Verflüssigung der Macht. Genau, denn die kritische Theorie kommt aus der Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule ist das Institut für Sozialforschung, das es seit den 20ern gibt, also gibt es heute noch. Zwischendurch gab es das nicht mal, ich glaube 1933 war das. Dann können wir uns alle vorstellen, warum. Und genau, da war zum Beispiel Theodor W. Adorno tätig. Und der hat so aufgestellt, die kritische Theorie ist Psychoanalyse, Freud und Marxismus, Marx. Ja, also die beiden zusammen ergeben die kritische Theorie. Es gibt gerade mit Autorität hat er sich auseinandergesetzt. Unter anderem hat gesagt, es gibt tiefenpsychologische Gründe für das Bedürfnis nach Autoritäten. Da ist also Freud zu finden. Und Menschen befähigen, Autoritäten in Frage zu stellen, ist dann genau dieses sich am Dialog beteiligen, die eigene Wirklichkeit hinterfragen. Und ja, da sind wir dann auch schon in Teilen im Marxismus. Das ist so seine Herangehensweise. Jürgen Habermas, auch ein großer Name aus der Frankfurter Schule, lebt immer noch, geboren 1929. Und der hat die Theorie in den 60ern wieder aufgegriffen. Und der hat gesagt, man muss die kommunikative Vernunft stärken. Also er hat Vernunft unterteilt in kommunikative Vernunft und zweckrationale Vernunft. Und die kommunikative Vernunft muss man stärken, damit dieser Diskurs entstehen kann, den wir uns vorhin angeguckt haben. Und die zweckrationale Vernunft muss vor allen Dingen hinterfragt werden. Denn die hat immer Geld, Macht oder Autorität zum Ziel. Und ja, da heute einfach fast alles von Zweckrationalität erfüllt ist, bedeutet das, oder ja, heißt das umso mehr, dass wir das stark hinterfragen müssen und vielleicht wieder mehr in den Diskurs gehen sollten. Was sich da auch gezeigt hat, vor allen Dingen bei der Revision der Geschichte, dass die Transparenz auf jeden Fall nicht ausreicht. Es braucht auch eine Urteilskraft. Also bloß weil man weiß, wie das alles entstanden ist, heißt das noch lange nicht, dass dann auch was passiert. Wenn die Urteilskraft nicht da ist. Und da kann man sich das so angucken, nach dem Marxismus hätte ja laut Marx die Arbeiterrevolution sein müssen. Was ist aber passiert? Nationalsozialismus. Also hat es überhaupt nicht gereicht, dass irgendwie allen klar war, was passiert, sondern auch, was man dann für ein Urteil darüber fällt. Also diese Urteilskraft, die hat da einfach gefehlt. Genau, so mal ein kleiner Ausschnitt aus der Frankfurter Schule. Und ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu hochtrabend und nicht zu weit weg vom Thema, aber ich fand es auch ganz interessant. Und wie gesagt, die Folge, die ist wirklich spitze. Also nochmal, Empfehlung geht raus. Genau, das war aber erst der erste Theoriebezug. Wir haben nämlich noch einen und das ist der Poststrukturalismus. Also da haben wir dann, jetzt wieder Namen aussprechen, Gilles Deleuze. Ja, weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, 1925 bis 95 gelebt. Michel Foucault, 1926 bis 84. Jacques Derrida, 1930 bis 2004. Und Judith Butler, geboren 1956. Und natürlich noch andere, aber das sind erstmal so die Bekannten. Und im Poststrukturalismus kann man sagen, also es ist wieder, wie gesagt, ein Theoriebezug, wo sich die kritische soziale Arbeit drauf beruft oder raus auch entwickelt hat. Wahrheiten entlang von dualistischen Weltsichten, zum Beispiel Sein und Schein, Tiefe versus Oberfläche, Wissen und Meinung, Bewusstsein und Gegenstand, Innen und Außen, Frau und Mann und so weiter, werden abgelehnt, denn sie dienen nur der Legitimation von Herrschaft. Ja, indem man oben und unten sagen kann oder mächtig und unterlegen, kann man Herrschaft legitimieren. Der Charakter des Seins kann nicht auf einen unveränderbaren Zustand festgelegt werden. Mit einer solchen Festlegung werden nur fluktuierende Theorien diffamiert. Also, was bedeutet das? Diese fluktuierenden Theorien, also, dass sich Dinge verändern, die werden diffamiert, also so ja, schlecht geredet quasi. Und dafür ist dieser unveränderbare Zustand des Seins da, der so weit geprägt ist. Also, dass man sagt, okay, etwas ist so, Menschen sind so und denen wird quasi gar keine Veränderung zugesprochen oder kein Veränderungspotenzial. Das Konzept des autonomen, rationalen, bewusstseinstragenden Subjekts dient nur der Trennung des vermeintlich vernünftigen Menschen von der Natur, den Wilden und Wahnsinnigen, denen zum Menschsein etwas zu fehlen scheint. Zudem fördert die Subjektidee die Individualisierung der oder des Einzelnen, die mit der Ausbreitung kapitalistischer, ökonomischer Logik korreliert. Na, auch ganz klar, denke ich, also diese Individualisierung, da sind wir wieder bei den Neoliberalismus-Problemen. Von wegen, ja, du kannst ja alles selber schaffen, deswegen bist du auch für dich selber verantwortlich. Wieder Themen Freisetzung und Entgrenzung. Es gibt keine Natur, keine Geschichte, keinen Gott. Es gibt keinen verbindlichen, gegebenen, offenbarten oder enthüllten Sinn. Es gibt Energien in den Farben, den Klängen und den Sprachen, die nur ausnahmsweise invarianten Ordnungen folgen. Es ist an uns, mit ihnen zu spielen, wie mit allen anderen Materialien, um Perspektiven und Beziehungen daraus zu machen. In diesen Spielen geht es nicht darum, die Wahrheit zu suchen, das Glück zu erlangen oder seine Meisterschaft zu demonstrieren, sondern ganz einfach um die Lust an Perspektivierung und sei es auch nur in kleinstem Maßstab. Das war ein Zitat von Leuthard. Ist erstmal ein bisschen schwierig, also dieses, es gibt keine Natur, keine Geschichte und so, also das ist wieder dieses, na, dieses absolute, unveränderbare, das gibt es nicht im Poststrukturalismus. Und es geht darum, mit diesen, ja, mit diesen Dingen zwischen diesen binären Extremen zu spielen. Also wir hatten es auch in der Vorlesung besprochen und Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, ist die Gender-Identität. Wenn ich mir eine Gender-Identität gebe, dann muss die erstens mal nicht fest sein und dann kann die auch fern von dem sein, was man vielleicht definieren kann, sondern ich kann mich halt in einem Tag und im anderen Tag oder in dem einen Jahr und im anderen Jahr eher einem der binären Geschlechter irgendwie hingezogen fühlen, aber es heißt hingezogen, von der Definition her eher da angelagert zu sein. Ich kann mich aber auch irgendwo dazwischen befinden oder irgendwo ganz abseits von dieser Binarität, wo die gar keine Rolle mehr spielt. Und das kann ich, das muss ich ja nicht festschreiben. Das kann ich ja so, wie ich das empfinde, einfach immer wieder neu definieren. Und somit kann man damit spielen, wie es halt hier in dem Zitat genannt wird, um halt genau diese Perspektiven, ne, dadurch ist natürlich eine Multiperspektivität möglich und auch Beziehungen daraus zu machen, die halt dann auf einer anderen Basis sind, wenn ich mich auch selber definiere. Also mal als ein Beispiel. Da gibt es sicher unzählige Beispiele für, aber ich denke, das soll erstmal genügen. Und der Poststrukturalismus, jetzt eher ein Anliegen von mir, das nochmal zu erwähnen, bildet eine wichtige Grundlage des Postanarchismus. Also Gegenstand und Forderung, die ja dann an heutige gesellschaftliche Entwicklung angepasst sind. Also dieser traditionelle Anarchismus, von dem wird eigentlich immer weiter weggegangen, um das halt an die heutigen ja, Gegebenheiten einfach anzupassen. Und der Diskurs im Postanarchismus ist sehr aktuell, der ist noch nicht zu Ende, ist nicht ausformuliert und es gibt keine Einigkeit. Also da entsteht gerade so das Verständnis von, was darunter zu begreifen ist. Also eine sehr aktuelle Geschichte und ja, ich nutze ja jede Gelegenheit, um den Anarchismus auch aus seinem klischeehaften negativen Bild zu rücken. Und somit auch hier, also der Poststrukturalismus ist nicht nur Basis für so tolle Ansätze wie kritische soziale Arbeit, sondern auch sowas wie der Postanarchismus. Ja, genau, das war jetzt ganz schön deep, würde ich sagen. Kritische Theorie, Poststrukturalismus, ja, also nochmal kurz, Poststrukturalismus, so dieses Aufheben von diesen Festigkeiten, also genau, von diesen strukturalistischen Vorstellungen einfach, dass manche Dinge so und so sind und das feststeht. Und die kritische Theorie geht dann eher darüber, unser eigenes Denken auch zu hinterfragen, unsere eigenen Praxen, wie das eigentlich so alles dieses geworden sein, ne? Wie das entstanden ist und ob das überhaupt das ist, wofür wir es halten. Das sind so die beiden Theoriebezüge, aus denen sich dann vor allen Dingen Paulo Freire bedient hat. Und damit sind wir auch eigentlich schon am letzten Punkt beim Praxisbezug. Also was können wir denn jetzt aus all dem, was jetzt doch sehr theoretisch war, zugegeben, was können wir denn da praktisch rausziehen? Ja, da haben wir zum Beispiel, ich erinnere ans erste Semester oder sogar an die allererste Folge, das sokratische Gespräch, die geburtshelferische mäeutische Praxis, keimhaft bestehenden progressiven Momenten zur Entfaltung verhelfen. Also ne, diese fragende Praxis, die Sokrates damals angewendet hat, um Menschen in ihren eigenen Überlegungen irgendwie dahin zu führen, okay, irgendwas passt nicht, das muss ich vielleicht nochmal in Frage stellen und nochmal neu drüber nachdenken, weil ich verzettel mich hier in Widersprüche, dass die Menschen das quasi selbst begreifen und selbst in den Antrieb kommen, das in Frage zu stellen. Das ist die mäeutische Praxis, nochmal als Wiederholung. Und dieses totalitäre Deutungssystem, was ja vor allem eigentlich in beiden, einmal in der kritischen Theorie, dieses Unhinterfragte, diese Deutung, und im Poststrukturalismus, dieses, ja, das ist fest und unveränderbar, dass man das hinterfragt und durch närrisches Ausprobieren alternativer Praxisentwürfe in Frage stellt. Also, na, man kann alles theoretisieren, ganz viel, man kann es aber auch einfach mal machen. Natürlich muss man dann immer ein bisschen abwägen, okay, was kann ich einfach machen und wo sollte ich vielleicht nochmal genauer drüber nachdenken. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so repräsentativ ist, aber ich versuche hier mal ein Beispiel zu bringen. Also beispielsweise dadurch, dass es so viele Gender-Identitäten mittlerweile gibt und auch teilweise individuelle Gender-Identitäten, kann man sagen, ja, hier wird einfach ausprobiert, es wird einfach in Frage gestellt und einfach anders gemacht. Und daraus entwickelt sich ja jetzt schon eine großartige Diversität, die auch wieder ganz viel Perspektivwechsel und Beziehungswechsel ermöglicht. Und ja, das wäre auf jeden Fall eine so eine Sache, dass halt einfach ausprobiert wird, dass man sich nicht darauf festlegt. Und ja, einfach mal machen ist vielleicht eine Lehre, die wir aus der kritischen Theorie oder ja aus der kritischen sozialen Arbeit ziehen können. Ja, und das ging relativ zügig heute. Es war jetzt doch gar nicht so viel. Gut konzentriert, auch weil ich heute alleine bin wahrscheinlich, wenn man dann nicht nochmal über einzelne Punkte redet. Es ist immer so schnell vorbei. Und ja, dann hoffe ich doch, ihr konntet mir folgen und das hat euch auch was gebracht und auch Spaß gemacht. Und ansonsten, ja, dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Propaganda, die aus dem Lager der Streikbrecher zu hören ist. Legt die Waffen weg, GIs, legt sie weg.
Das haben wir das ganze 20. Jahrhundert hindurch gehört.
Doch nun im 21. Jahrhundert wird es Zeit, dass wir uns erheben und nicht länger mit ansehen, dass wir wie Hamster in Laufräder gesperrt werden. Wir dürfen uns einfach nicht entmenschlichen lassen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich beunruhigt, was in der Welt geschieht.
Also mich beunruhigt das System und die Kontrollmechanismen beunruhigen mich. All diejenigen, die mein Leben kontrollieren und diejenigen, die sogar noch mehr versuchen. Ich will meine Freiheit. Ja, genau das will ich. Und das solltet ihr auch wollen.
Ihr habt es selbst in der Hand, die Ketten der Gier abzuschütteln. Die Ketten des Hasses und des Neids und auch der Unsicherheit.
Das sind die eigentlichen Fesseln unserer Kontrolle. Sie machen uns erbärmlich klein, sodass wir bereit sind, alles aufzugeben. Souveränität, Freiheit und Schicksal. Wir müssen endlich begreifen, dass wir systematisch manipuliert werden. Wehrt euch gegen diesen postindustriellen Sklavenstaat. Es bricht ein neues Jahrhundert an. Kein Jahrhundert der Sklaverei, kein Jahrhundert der Lügen und der Borniertheit, der Klassenschranken, der Obrigkeit und der übrigen Kontrollmechanismen. Jetzt wird das Zeitalter anbrechen, in dem wir uns erheben und uns für das Wahre und Gute stark machen.
Was heißt ihr, liberaler Demokrat oder konservativer Republikaner? Beide wollen euch nur entmündigen. Sie sind nur zwei Seiten derselben Medaille.
Nichts weiter als zwei Management-Teams, die sich um die Geschäftsführung einer Sklaven-GmbH bewerben. Ihr habt die Wahrheit vor Augen, aber euer Blick wird zugekleistert mit ihren Lügengeschichten. Ich scheiß drauf! Ich werde mir von denen nichts mehr vormachen lassen. Ja, das deutlich!
Es ist zwecklos, Widerstand zu leisten. Wir werden das System verändern.
Das hat die Menschheit nicht verdient. Wir sind doch kein Haufen Weicheier. Wir werden uns erheben. Wir wollen als Menschen geachtet werden. Wir werden uns mit den Verhältnissen auseinandersetzen. Wir machen uns stark für Kreativität und den menschlichen Geist, der einfach nicht bereit ist, sich der Sklaverei zu beugen.
Das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Jetzt seid ihr am Zug.